Herzlich willkommen bei Großes B, der Podcast von der B-Community für die B-Community. Wir beschäftigen uns mit allem, was mit Bi- und Pansexualität, Nicht-Monosexualität zu tun hat. Und dieses Mal ist das Thema Pride bzw. CSD und wie Sexualität, was uns da aufgefallen ist. Wir waren jetzt, also Chris ist auch wieder da.
Ich bin auch wieder da. Ich war das erste Mal dieses Jahr bei einer Pride. Und vielleicht kann ich ja gleich mal mit einer Frage beginnen, weil wir reden jetzt von Pride und CSD. Und was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Pride und CSD?
Gut, ja, dann genau, dann fangen wir gleich mal an. Genau, am Samstag war nämlich der 27. Juni und da sind wir zu dem Berliner CSD gegangen und jetzt steht bevor der Berliner digitale CSD. Das ist der Anlass, warum wir diese Folge machen. Und zu deiner Frage: CSD ist tatsächlich der Begriff, der im deutschsprachigen Raum sich etabliert hat, also Christopher Street Day, weil die Stonewall Riots in der Christopher Street stattgefunden haben. Überall anders hat sich der Begriff Pride mehr etabliert.
Ah, okay, genau. Interessant. Also das ist der deutsche Begriff ist ein englischer Begriff und ja, okay.
Genau, ich weiß gar nicht, ob woanders es auch CSD heißt, ehrlich gesagt, aber warum das Pride heißt, da das kam ja in einem Artikel vor, den wir heute gelesen haben, beziehungsweise gestern, dass die Idee war, das eben Pride zu nennen, damit die Leute sich vielleicht fragen, vielleicht sollte ich ja auf etwas stolz sein. Also um diesem Schamgefühl, den queere Menschen oft eben haben, weil sie queer sind, weil sie kriminalisiert wurden und so weiter, dass dem etwas entgegengesetzt wird, was Pride eben heißt Stolz. Und daher wurde dieser Begriff verwendet.
Genau, ja, Pride, ja. Weil das, glaube ich, ist ja auch so die Idee, dass Stolz darauf zu sein, dass man anders ist, auch dann den Gegnern, nenne ich das mal, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt das beste Wort finde, aber dass denen dann auch irgendwie den Wind aus den Segeln nimmt, ne?
Ja, genau. Also ihr macht uns jetzt zu Außenseitern und wir sagen euch, fuck you, wir sind stolz drauf.
No. So. We're here, we're queer und
get used to it.
Ja.
genau, dazu wollte ich noch was sagen. Ja, gut, im deutschsprachigen Raum, da kursieren auch mal wieder unterschiedliche Begriffe, teilweise, um eben die unterschiedlichen Demos voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel die Demo, wo wir am Samstag waren, die Nasser El-Ahmad und ein paar andere AktivistInnen organisiert haben, die hieß in der Facebook-Veranstaltung Pride-Demo. Und wahrscheinlich nur, um das abzugrenzen von dem CSD, den der CSD-Verein immer macht. Aber eigentlich, es ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann eine Pride-Demo anmelden, jeder kann eine CSD-Demo annehmen.
Also vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Also der CSD-Verein ist in Berlin ein Verein, der zum Ziel hat, diese Parade, Demo, wie auch immer, da kommen wir dann vielleicht auch noch drauf, wie das dieses Jahr anders war, die zu organisieren. Mhm. Gibt's denn da aber normalerweise nur die eine, die vom CSD-Verein organisiert wird? Oder gibt's denn da, ich sage jetzt mal, in einem normalen Jahr, obwohl man sich ja darüber streiten kann, was normal ist, aber gibt's denn da in einem normalen Jahr diverse Veranstaltungen, die gleichzeitig ablaufen oder an verschiedenen Tagen? Oder wie sieht das normalerweise so aus?
Also in Berlin kenne ich das zumindest so, gibt es meistens noch Alternativveranstaltungen. Es gab eine Zeit lang den T-CSD, also den transgenialen CSD. Der war politisch orientierter, hatte auch dann Trans im Fokus mehr gehabt. Dann gab es auch noch mal den Kreuzberger CSD, der auch als Alternative gedacht war, auch politischer war. Und ich glaube, da ging es auch noch mehr um Gentrifizierung. Ja, also üblicherweise macht der CSD e.V. die ganz große Parade-Demo, die mit den Firmenwagen und Trucks und den ja der Riesenshow und so weiter, auch immer am letzten Samstag im Juli. Meistens am gleichen Tag oder an dem Wochenende gibt's dann auch die Alternativdemos, wenn es welche gibt. Aber die sind auch jedes Jahr ein bisschen anders. Ich glaube, es gab ein paar Jahre in Folge diesen TCSD und irgendwann aber nicht mehr. Dann gab es jetzt, ich weiß nicht mehr, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, auch noch den Kreuzberger CSD. Ja, und dieses Jahr hatten wir eben noch eine tatsächliche Real-Life-Pride-Demo gehabt, weil jetzt der CSD-Verein auf ein überwiegend digitales Programm ausgewichen ist.
Dann gibt's noch den Dyke March.
Genau.
Hängt der damit zusammen?
Das ist halt auch eine Demo, da geht es eben um lesbische Sichtbarkeit hauptsächlich. Aber ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht genau, ob da das Datum immer fest ist. Es gab auch einen Transmarkt, also es gibt alles Mögliche immer wieder, aber auch regelmäßig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das immer zur gleichen Zeit stattfindet, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ich weiß das jetzt beim Dyke March, weil ich habe gelesen, der findet dieses Jahr nämlich statt. Und der ist jeweils einen Tag vor dem großen CSD. Also wenn der am Samstag ist, was ja, glaube ich, der Fall ist, dann ist der Dyke March jeweils am Freitag.
Ah ja.
Und der wird dieses Jahr auch stattfinden. Und ich, ja, wie gesagt, ich war noch nie vor diesem Jahr an irgendeinem dieser Dinger, irgendwie immer verpasst. Und ich habe gehört, Dyke March sei einfach ein bisschen mehr so, wie das mal wohl war. Also wahrscheinlich so wie auch jetzt eben diese Demo letztes Wochenende.
Du meinst damit politischer und weniger Parade? Ja, also das auf jeden Fall, es ist dann ja auch kleiner und mehr so die klassische Demo, die nicht so krass viel Vorbereitung braucht. Also nicht diese vielen Programmpunkte und Trucks, sondern wir melden eine Demo an. Wir haben hier unsere Forderungen. Und eben mit queeren Frauen im Zentrum dann mehr als jetzt einfach nur Regenbogen. Ja, das ist dann erstmal allgemein zu dem Thema. Wie war es denn jetzt für dich beim ersten CSD in Berlin?
Ja, ich muss jetzt mal zuerst sagen, ich war leider etwas spät. Ich habe ja in Berlin so die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich niemals irgendwo pünktlich sein sollte, weil man sonst der Erste ist. Also kam ich eine halbe Stunde später und das war doch diesmal relativ spät, weil ich habe dann gleich so die Leute davonlaufen sehen. Dann habe ich noch 10 Minuten auf meine Partnerin gewartet und dann sind wir dann da mitgelaufen. Das war auch ganz nett. Ja, aber für mich war das halt, es war halt wie eine Demo. Also es war wirklich so, war eine queere Demo. Das ist jetzt nicht unbedingt normal, aber normal. Nicht was ich mir gewohnt bin von Demos, aber ich war natürlich schon auf vielen Demos und das hat mich dann halt wirklich daran erinnert. Aber ja, also so allgemein Stimmung war gut. Die Leute, glaube ich, waren alle happy, dass sie auf die Straße konnten und nicht zu Hause vor dem Laptop mit diesem digitalen. Global
Pride, ja.
Global Pride, genau, dass das auch noch was im echten Leben gab. Und ja, und es war heiß.
Ja.
Und das gehört, glaube ich, auch dazu.
Schon, ja. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand davon und keine Sonnencreme gehabt, aber ich werde es überleben. Ja, es war sehr schnell. Das lag, glaube ich, daran, dass die VeranstalterInnen wollten vermeiden, dass so viele Leute an einem Platz eben stehen bleiben. Und deswegen ist man dann relativ schnell los. Von so linken Demos kenne ich das auch nicht unbedingt, dass man dann sofort, wenn es heißt, um 12 Uhr geht's los, dann da alle davonlaufen. Aber ja, und ich war eher vorne, deswegen haben wir uns da nicht gesehen. Aber ist dir denn, was jetzt so Bisexualität betrifft, was aufgefallen, also Sichtbarkeit, hast du da ein Auge drauf gehabt oder?
Also ich habe ein paar B-Flaggen gesehen. Ich glaube, das ist, was ich so sagen kann. Also ich hatte eine B-Flagge auf dem Kopf, immer noch.
Ah ja, deine Frisur.
Das, oder? Genau, das habe ich mir da noch. Ich wollte schon immer mal irgendwie lustige, farbige Haare machen und dann dachte ich, da am Tag vorher war ich hier bei so einem queeren Friseur um die Ecke. Ich weiß nicht, ob die ein Pärchen sind, aber es sind zwei schwule Friseure. Das war cool, aber es hat auch 4 Stunden gedauert. Also ich war schon ein bisschen fertig.
Aber bist du zu spät gekommen, weil du beim Friseur warst?
Nee, das war am Tag vorher.
Ach so, nee, weil das hat das Stil gehabt.
Ja, ich bin zu spät gekommen, weil ich wirklich dachte, also so eben, wie gesagt, aus Erfahrung, ich weiß noch an dem, wie hieß das nochmal, diese globalen Klimastreiks, da habe ich einmal 3 Stunden darauf gewartet, dass die Demo losgeht. Mhm. Und ich dachte, das ist einfach normal hier in Berlin. Und deswegen war ich doch ein bisschen überrascht, dass das alles so schnell ging. Aber das ist halt wegen dem Corona, nehme ich mal an, dass ja. das...
Auch weil die Demo sehr unter Druck war, überhaupt stattfinden zu können. Von den Auflagen her, von der Absprache mit der Polizei ging das alles klar. Aber es gab viel Kritik aus der Community. Wollt ihr wirklich jetzt eine Demo machen in Zeiten einer Pandemie? Und daher waren die, glaube ich, besonders bedacht, schnell zu machen und ja, alle nochmal darauf hinzuweisen, dass sie die Abstände einhalten sollen und eine Maske tragen sollen, damit da bloß nicht irgendwie am Ende was passiert. Ja.
Was ja schlussendlich dann auch sehr gut funktioniert hat. Mhm. Also, soweit ich das sagen kann.
Ja.
Also ich habe da auch in der Facebook-Event-Beschreibung gelesen, dass Leute gefragt haben, ja, was, wenn man keine Maske tragen kann, auf welchem Grund auch immer, das gibt's ja. Und da hat's dann geheißen, ja, dann komm bitte einfach nicht. Das fand ich ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen unschön. Weil, ja, wenn man es dann gesehen hat, glaube ich, ja, es gab doch durchaus auch ein paar Leute ohne Maske und irgendwie hätte man da auch den Abstand einhalten können. Aber okay. Insgesamt natürlich doch gut, ja, dass man sich da auch Gedanken gemacht hat und das dann so durchgezogen hat.
Ja, das Einzige, was ich dann noch hinterher mitbekommen habe, ist, dass es wohl an der Seite von der Demo einen homophoben Übergriff gab. Mehr weiß ich aber auch nicht dazu. Es gab wohl ein Video, das hatte ich mir jetzt nicht angeschaut. Aber das zeigt irgendwie, warum es doch so wichtig ist, sichtbar zu bleiben, auch in Zeiten von der Pandemie und auch auf der Straße, weil solche Übergriffe ja nicht selten passieren und tatsächlich auch in Berlin häufiger jetzt passieren. Deswegen fand ich das auch eine gute Initiative, dass sich die Leute da Gedanken gemacht haben. Ich kann aber auch verstehen, dass der große CSD sich gesagt hat, in der Form, wie wir den CSD sonst kennen, in dieser Größe, wollen wir ihn nicht stattfinden lassen. Und deswegen machen wir was anderes. Es ist tatsächlich nicht nur digital, das haben die aber erst dann gelockert, als klar wurde, okay, unter Auflagen, Demos sind wieder erlaubt.
Was heißt denn, es ist nicht bloß, also jetzt reden wir von der 25. Juli-Geschichte.
Genau. Okay. Jetzt sprechen wir vom CSD e.V., die am 25. Juli einen digitalen CSD machen werden, der so ähnlich funktioniert wie der Global Pride, was bedeutet, queere Organisationen, Gruppen, Einzelpersonen reichen Videos ein oder senden live und haben dann irgendwelche Statements vorbereitet oder so eine kleine Doku oder können auch Musik machen. Also da sind viele Möglichkeiten da. Das ist auch, was der CSD-Verein machen wird. Jetzt machen die aber zusätzlich noch so kleine Aktionen im Nollendorf-Kiez mit so begrenzten Anzahlen von Leuten. Also man muss sich vorher anmelden und sagen, ich hätte Lust zu demonstrieren im Nollendorf-Kiez. Und dann kriegt man so einen Timeslot zugewiesen und sagt, okay, komm du zwischen 12 und 13 Uhr. Und dann kommen ungefähr 100 Leute. Also so stelle ich es mir vor. Ich weiß nicht, ob die eine Begrenzung haben auf 100 Leute oder 1000 oder wie auch immer. Und dann macht man da eine kleine Aktion mit diesen Leuten. Im Nollendorf-Kiez deswegen, weil natürlich die queere Szene jetzt besonders unter der Corona-Krise leidet. Und wenn dann dieser Timeslot vorbei ist, kommt dann die nächste Gruppe von Leuten. Also so stelle ich mir das vor, so wurde mir das erklärt. Wir dürfen gespannt bleiben, ob das dann auch so sein wird.
Wenn wir schon bei den Zahlen sind, also ich habe gelesen in deinem Artikel in der Siegessäule, also das wird wohl dann auch stimmen. Dass da 3.500 Leute waren jetzt. Mhm. Wie viel sind denn normalerweise bei so einem Berliner CSD?
Jetzt nicht direkt, aber auf jeden Fall viel größer, viel mehr. Also ich glaube, ich habe schon mal so 10.000 gelesen. Dass da wirklich, ich meine, da ist ja wirklich die ganze Stadt eigentlich voll.
Also wahrscheinlich noch mehr dann.
Ja, auf jeden Fall. Also viel größer.
Ja, also 15.000 war es ja schon bei dem Black Lives Matters am Alexanderplatz. Das ist natürlich dann auch, also ich finde super wichtig, dass wir jetzt auch diese Demos haben. Aber wenn man 15.000 Leute auf dem Alexanderplatz hinbekommt, ohne dass was passiert, coronamäßig, dann finde ich auch super fair natürlich, dass es auch eine Pride-Demo gibt.
Mhm.
Also
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise wenn das so ist, wie sie das jetzt auch mir gesagt haben und sich da nicht noch was ändert, werden die dann zum Beispiel Gastronomen aus dem Kiez interviewen und das dann live streamen zu diesem digitalen CSD und dann kann man direkt Fragen stellen, wie geht's denen denn jetzt mit der Krise, wie kann man helfen? Das bringt dann doch ein bisschen mehr Interaktion mit rein und es ist nicht nur so dieses digitale Programm.
Und es hat auch mehr dann eine soziale Funktion, sage ich mal. Mhm. Also normalerweise geht's ja, sage ich mal, was ich gehört habe, geht's ja schon eher darum, Party zu machen für viele Leute, die dann da beim CSD sind, oder?
Ja, schon. Es ist natürlich trotzdem eine politische Veranstaltung, aber man kann normalerweise das auch gut ausblenden. Also man kann da auch einfach hingehen und ignorieren, dass da irgendwelche queeren Vereine rumlaufen und da einfach tanzen und sich betrinken und hinterher gibt's Party. Und man kann natürlich auch mit einer politischen Intention zur Demo gehen und das jetzt am Samstag ist, glaube ich, aber niemand nur zum Feiern hingegangen, selbst wenn, wäre das, glaube ich, dann nicht so interessant gewesen. Weil es gab zwar Musik, aber das war nicht so zentral.
Es gab auch ein Verbot, Alkohol zu verkaufen,
genau,
habe ich gelesen. Ja. Also das ist ja schon mal auch irgendwie bestimmt ein Unterschied. Aber kannst du denn mal was noch sagen? Also wie ist denn der Unterschied? Also ich habe jetzt irgendwo einen Kommentar gelesen, den fand ich ganz spannend, dass Leute, die jetzt sagen, Pride ist abgesagt, die haben nicht recht, sondern Pride ist zurück. Ich weiß nicht, wie lange du schon zu Prides gehst. Die Leute, die sagen, ist zurück, die reden wahrscheinlich dann eher so von den 70er Prides und so weiter. Aber wie war denn jetzt das für dich, wo du doch eher wahrscheinlich das andere Größere gewohnt bist?
Also das andere Größere kenne ich auf jeden Fall, auch wenn ich dann eher mal bei den alternativen Demos auch gelandet bin, aber auch bei den Großen zumindest mal vorbeigegangen oder zumindest da mal Leute getroffen. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung. Also es ist eben ein Unterschied, allein ob ich da jetzt zum Beispiel am Kudamm rauskomme und dann eigentlich da die fette Parade läuft, und ich versuche, jemanden zu finden und kriege gar nicht so richtig mit, worum es politisch geht, was überhaupt die Forderungen sind. Es gibt natürlich welche. Wenn ich mich vorher dann damit nicht beschäftigt habe oder nicht ganz am Anfang mit dabei war und genau zugehört habe, kann das ganz schnell untergehen. Ich sehe natürlich überall irgendwelche Firmen, Großunternehmen mit ihren Trucks oder Wagen und finde das dann meistens ein bisschen komisch. Wobei man dazu sagen muss, es sind offiziell dürfen halt auch nur die Leute mit dabei sein, die sich auch in dem Unternehmen für queere Rechte einsetzen. Im Außenbild macht's aber keinen Unterschied. Ich sehe halt, weiß ich nicht, irgendeine Firma, keine Ahnung, Siemens, eBay, Amazon, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die alle dabei sind, aber kann ich mir ja gut vorstellen, mit einer Regenbogenfahne und that's it. Dann gibt's dann noch die Parteien, die dann was machen. Bei einigen Parteien glaube ich auch, dass die tatsächlich was machen. Bei manchen ist es vielleicht mehr so eine Selbstdarstellung.
Sind aber nicht alle Parteien dabei, oder?
Nee, also die AfD ist nicht dabei.
Genau, das dachte ich mir.
Aber da gab es auch schon Diskussionen, weil theoretisch wäre es schwer, die auszuschließen. Man kann ihnen natürlich sagen, ihr seid nicht willkommen. Aber ich glaube, so richtig verbieten darf man es ihm nach dem Recht eigentlich nicht, demonstrieren zu gehen. Das ist so das Ding. Ja, aber auch FDP ist mit dabei. Und also es ist halt so ein Mischmasch an allem Möglichen, was irgendwie queer ist. Irgendwie von links, ganz links bis irgendwie konservativ, aber nicht queerfeindlich. Oder so ein, ja, finden wir ja gar nicht so schlimm. Aber gut, es gibt natürlich aber auch genauso die ganzen queeren Vereine, die jetzt auch bei dem kleineren Demos dabei sind. Die sind dann auch beim großen CSD dabei. Entweder mit einer Laufgruppe, es gibt auch immer einen B-Block oder auch einen Dyke-Block. Und die ganzen Community-Unternehmen sind natürlich auch sichtbar. Von meinem Eindruck her, ich mag es tatsächlich lieber so, wie es jetzt am Samstag war. Also politischer, klarer. Ich finde das Partymachen zwar schön, ich finde so dieses große, volle, entpolitisierte nicht so meins, würde ich jetzt sagen. Also ich finde selbst, wenn sich der Verein da was Politisches überlegt und das tun sie natürlich und da politische Gruppen und Leute hingehen und was machen, ist es von der Stimmung her einfach was ganz anderes. Ob da jetzt ganz viele Leute einfach nur Party machen und sich gar nicht damit mit den Inhalten auseinandersetzen oder ob es eben so ist wie am Samstag.
Ja, ich glaube, also Touristen gab es wahrscheinlich keine am Samstag oder normalerweise gibt es da dann wahrscheinlich doch ein paar, die einfach, oh cool, oh, diese Schwulen und Lesben und Bisexuellen, die haben immer so viel Spaß bei ihren Partys, ich will da jetzt auch mal mitmachen.
Ja, ich glaube nicht, dass am Samstag Touris dabei waren.
Ich glaube auch nicht. Aber dann nochmal zurück zu der Bi-Repräsentation. Du warst ja mehr im Kuchen. Sagt man das auf Deutsch auch? Im Kuchen? Ist das Schweizerdeutsch?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, man sagt das so nicht.
Man sagt das nicht. Okay, also du warst ja weiter vorne, sag ich mal.
Genau, ja.
Wie war es denn da?
Also ich habe auch diverse Bi- und Pan-Flaggen gesehen, was ich sehr cool fand. Carsten vom Bi Berlin Vorstand hatte auch eine Rede gehalten. Da ging es um bisexuelle Unsichtbarkeit und um die Vorteile und warum das wichtig ist, darüber aufzuklären und warum das alles nicht stimmt und warum bisexuelle Sichtbarkeit wichtig ist. Fand ich auf jeden Fall gut, kam auch gut an. Also es gab ja dann auch immer Applaus oder so Jubel. Jetzt nicht besonders krass laut, aber es kam auf jeden Fall gut an. Das fand ich auf jeden Fall schön. Schade fand ich, dass das hinterher kaum jemand aufgegriffen hat oder darüber gesprochen hat, dass überhaupt Bisexuelle da waren. Und das ist einfach schade. Man kann da natürlich viel dazu sagen. Ich fand es auf jeden Fall erstmal schade.
Ja, ich habe nur deinen Bericht dazu gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo... Nee, den einen, den du mir ja da weitergeleitet hast. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein...
Das war Redaktionsnetzwerk, also das war die Agenturmeldung. DPA-Meldung, die da rumging. Da wurden Bisexuelle gar nicht erwähnt.
Ist das sowas wie Reuters?
Genau.
Oder einfach alle abschreiben?
Ja, genau. Und da stand auch fälschlicherweise, dass der große CSD abgesagt ist, was auch nicht stimmt. Haben natürlich auch alle abgeschrieben. Und dann war halt nur die Rede von Lesben, Schwulen und Transsexuellen, was erstmal blöd ist, weil Bisexuelle nicht vorkommen. Und zweitens ist auch Transsexuell nicht mehr so der gängige Begriff. Sondern hat einen eher so pathologisierenden Kontext und wird daher von der Community selber eher vermieden.
Was wäre denn der richtige?
Transgender oder einfach trans.
Trans ohne, okay.
Genau, also es gibt natürlich Leute, die das als Selbstbezeichnung für sich nutzen, aber wegen diesem medizinisch pathologisierenden Kontext ist es nicht mehr gängig, das als Überbegriff zu benutzen.
Ja, es ist ja auch interessant, weil da dann LGBTQ schreiben dann doch irgendwie alle.
Genau.
Also, dass da jetzt noch mehr Buchstaben dabei sind, das wissen die Medien scheinbar auch noch nicht. Aber da kann man sich drüber streiten. Wenn man einen Stern dahinter macht, ist das ja vielleicht okay. Aber wenn die dann einfach immer von Schwulen, Lesben und Transmenschen, sage ich jetzt mal, schreiben, dann ist ja schon irgendwie klar, da ist doch noch ein B. Mhm. Das große B nämlich.
Mhm. Ja, das wird gerne mal weggelassen. Ich meine, sowas Ähnliches kriegt man auch mit bei dem Eider Hobbit. Weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich kenne das nur aufgeschrieben. Also der internationale Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit und Interfeindlichkeit. Und da wurde das B und I extra nochmal hinzugefügt, um auch zu sagen, Biphobie ist auch ein Thema, auch ein Problem. Aber das wird auch seltens mitgenannt. Also dann geht's um Homo- und Transphobie, was schon mal ein Fortschritt ist, weil vor ein paar Jahren habe ich nur Homophobie überall gelesen und Transfeindlichkeit als eigene Diskriminierungsform habe ich nicht so oft gelesen. Das ist zwar schon eine Verbesserung, aber irgendwie die Leute kriegen's doch nicht hin, Bisexuelle zu benennen und Bifeindlichkeit zu benennen. Ja, was einfach schade ist. Da möchte ich auch noch mal kurz zum großen CSD was sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das super entpolitisiert alles ist, weil zum Beispiel auch Bi-Berlin ist immer mit dabei, mit einer großen Bi-Gruppe, die da mitläuft, mit Aktionen, auch bei dem CSD auf der Spree-Ding gibt's auch immer ein Bi-Boot, was halt nochmal so ein extra Event, dass du als CSD feierst auf einem Boot und da die Spree entlang fährst. Und da gibt's ja genauso gut andere Gruppen, eigentlich alle möglichen queeren Gruppen nutzen dann halt den CSD für sich. Aber es ist eben auf jeden Fall eine andere Stimmung, ob du zu einer Demo gehst, die ganz klar politisch irgendwie umrissen ist, oder ob du mehr das Gefühl hast, du bist beim Karneval der Kulturen oder bei so einer Riesenparty oder bei der Love Parade.
CSD auf der Spree, das passiert auch nicht dieses Jahr, oder?
Nee. Ja. Also glaube, da müsste man nochmal nachfragen, dass der Termin so auf September angedacht war, also dann verschoben wurde. Aber es wurde, glaube ich, noch nicht bestätigt, dass das im September überhaupt stattfinden kann. Sondern es war eher so ein Ausweichtermin, der zu Anfang der Pandemie festgelegt wurde.
Ich glaube, wir wollten darüber reden, wieso denn die Bisexuellen immer weglassen.
Ja, das ist eine gute Frage. Gerade auch, genau, ich wollte mit dem großen CSD und der Bibi-Repräsentation dort darauf hinaus, dass es da ja auch nicht unbedingt so die beste Berichterstattung danach gibt. Also auch beim großen CSD hinterher wird halt nicht unbedingt immer erwähnt oder selten erwähnt, ach, es gab die Bi-Gruppe und die haben das und das gemacht. Und also wenn das Texte erwähnen, dann sind es eher Texte, die dann das schwerpunktmäßig erwähnen, oder es sind von Bisexuellen geschriebene Texte, die dann natürlich besonders drauf achten, auf sowas. Bei dem großen CSD zum Beispiel, da kann ich mich auch noch vor Jahren dran erinnern, da gab es Postkarten mit zu jeder Identität, eine Gruppe, die beim CSD irgendwie aktiv ist, so, dann waren so Bilder von Leuten zu sehen und da stand dann zum Beispiel, wir sind schwul, hier kannst du mitmachen beim Verein. Und da gab es halt auch, wir sind bisexuell, mit ein paar Leuten aus dem Verein vorne und der Flagge dahinter und so kannst du mitmachen beim CSD und auch bei Bi-Gruppen. Genau, und auch beim digitalen CSD gibt es zum Beispiel Merchandise zu erwerben mit unterschiedlichen Flaggen. Und da sind auch immer Bi-Flaggen dabei. Und auch der Social-Media-Account vom CSD-Verein öfter mal Sachen zu Bisexualität. Also da passiert auf jeden Fall was, aber irgendwie kommt es nicht an. Also es bleibt in so einer Bubble. Und warum das so ist, da hattest du ja vorhin eine Theorie gehabt.
Ja. Also eine Theorie, ja, wie gesagt, ich habe das gelesen und das hat einfach in irgendeinem Artikel, den ich jetzt nicht mehr gefunden habe, hat es geheißen, ja, die Bisexuellen sind zu queer für Queer Theory, war das da, das war ein wissenschaftlicher Artikel. Aber, also da ging es ja eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Notizen habe ich ja auch nicht mehr wirklich gefunden, dass Bi eben schon gegen ziemlich viele Normen halt geht. Also eigentlich schon, das ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich sag mal, radikaler ist als schwul zu sein oder so, in gewisser Art und Weise. Weil, ja, wir reden ja von Monosexualität und Nicht-Monosexualität und so, wenn wir das so angucken, dann finde ich, macht das auch irgendwie Sinn, weil der Heterosexuelle, die verstehen dann, ja, okay, Schwule sind dann halt wie wir, aber die stehen halt, also Männer dann auf Männer und Lesben, die stehen dann halt auf Frauen. Und das kann man ja irgendwie, glaube ich, aus der Heterosexualität heraus ziemlich gut nachvollziehen, weil es ja auch nur dieses eine Geschlecht ist. Und wenn es dann halt eben mehr als eins ist, also sage jetzt mal, ja, mehr als eins, zwei oder mehr, dann wird das, glaube ich, schon schwieriger. Das ist vielleicht so ein Ding. Also die Leute haben sich mittlerweile wohl daran auch gewöhnt, weil das war ja bestimmt 1969 auch noch ganz anders, als da die Stonewall Riots waren. Dass eben, sogar wenn man sich vorstellt in New York in den 60ern, also da hat man sich auch nicht daran gewöhnt, oder da hat man sich noch nicht daran gewöhnt, dass es Schwule und Lesben gibt. Und mittlerweile ist das halt einfach so. Und ich glaube, Bisexualität bringt dann halt viele Leute doch immer noch ein bisschen aus dem Konzept, was ich jetzt persönlich als was Gutes eigentlich bezeichnen würde, weil also wenn man dann darüber redet und wenn Leute merken, dass ihre Konzepte von irgendwie Sexualität und Gender halt nicht so ganz ausreichen, um da jetzt wirklich dahinter zu blicken, dann ist das ja eigentlich dann ist das ja was Gutes.
Würde ich eigentlich auch sagen. Also, weil eigentlich hat man ja so die Heterosexualität als so eine sehr stabile Kategorie in dieser Gesellschaft. Und dann gibt's eben andere monosexuelle queere Identitäten, die dann gerne mal auch als so stabil dargestellt werden, wie eben die Heterosexualität. Und dann ist eigentlich gerade Bisexualität, die du einfach nicht, ich sage mal, stabilisieren kannst in dem Sinne, die sich dem einfach entzieht, eigentlich finde ich besonders kraftvoll. Also ich finde, das hat Potenzial eigentlich, viel mehr in Frage zu stellen, als jetzt so ein krasses, wir müssen uns jetzt hier anpassen. Also du meinst eigentlich, weil das so kompliziert ist, lässt man es lieber weg. Also zum Beispiel so die Mainstream-Medien oder da müssten wir jetzt erklären, dass es die auch noch gibt oder was die wollen.
Ja, ich glaube, das ist bestimmt ein Ding.
Ich glaube, aus der Community kommt noch ganz viel so der Gedanke, dass wenn du Homophobie benennst, du damit ja auch den Bisexuellen hilfst, was zum Teil stimmt, aber eben nicht hundertprozentig. Klar, wenn du Homophobie kritisierst, hilft es auch den Bisexuellen, die in homosexuellen Beziehungskonstellationen leben. Da gibt's aber eben noch viele Dinge, die dadurch nicht angesprochen werden können. Und ich glaube, das unterschätzen monosexuelle, queere Leute gerne mal. Dazu gehört eben dieses Gefühl der Zerrissenheit, nirgendwo richtig da reinzupassen, was damit nicht angesprochen ist. Oder auch eben die Tatsache, dass Bisexuelle häufiger unter psychischen Problemen leiden. Und da gibt's auch nicht genug Forschung dazu. Also es gibt mehrere Studien, die das bestätigen, dass da offenbar das bei Bisexuellen erhöht ist, aber nicht genug Interesse ist da, um dem noch weiter nachzugehen. Ja, und das alles kriegt man nicht einfach nur durch Benennen von Homofeindlichkeit mitunter. Da braucht es eben einen eigenen Begriff, der zum Beispiel auch besser ausdrücken kann, diese doppelte Diskriminierung, einerseits von der heterosexuellen Welt, andererseits eben von der queeren Community. Das allein kannst du auch mit dem Begriff Homofeindlichkeit auch nicht ausdrücken.
Ja, ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, so irgendwie mögen Leute ja binäres Denken ganz gerne. Sie geben das nicht zu, natürlich, weil das ist ja intolerant und uncool, aber eigentlich ist das ja schon so gut und böse und so weiter. Also das ist ja schon alt und das wahrscheinlich schon lange vor der Bibel und so weiter. Und wenn du dann da denkst, ja, für sag ich mal jetzt, Leute, die halt nicht so in Kontakt mit queeren Leuten sind, ist das ja irgendwie dann auch einfach und wieder ein neues binäres System. Also es gibt dann einfach die Heterosexuellen und die Homosexuellen. Und das macht irgendwie Sinn und ist ziemlich einfach und es ist eben auch sichtbar. Und wenn du dann da die Bisexuellen hast, oder nicht Monosexuellen, sage ich mal, weil es sind ja nicht nur die Bisexuellen, dann machst du das eben wieder ziemlich kompliziert. Und dann ist es eben wieder kein binäres Ding, sondern es ist eben ein Spektrum.
Ja.
Und es ist eben auch nicht sichtbar, worüber wir uns ja selbst beschweren. Aber was, glaube ich, auch, ja, sage ich mal, Leute, die gerne so binär denken mit homo- und heterosexuell, was die ja auch irgendwie nicht gut finden. Weil dann ist plötzlich redet man mit jemandem und denkt, die Person ist hetero und dann merkt man, oh nein.
Genau, man kann ja doch nicht die sexuelle Orientierung an den PartnerInnen ablesen. Oh Gott, jetzt dann muss man ja nachfragen oder gar nicht das so denken zu wissen oder spekulieren.
Oder wissen zu wollen überhaupt, das ist vielleicht ja auch ein Ding. Also es ist halt ein bisschen unbekannt. Natürlich weiß man, dass es gibt, aber es ist Leuten ja auch peinlich zu fragen, aber wissen wollen sie ja irgendwie trotzdem, was mit deiner Sexualität abgeht,
genau,
oder?
Genau. Die denken drüber, alle denken drüber nach, aber so richtig direkt fragen tut man dann ja auch nicht unbedingt.
Genau. Und ich glaube, das ist schon irgendwie auch so ein Aspekt, der da zuhört.
Ich glaube auch, dass von der queeren Community immer noch so der Glaube da ist, dass Bisexuelles einfacher hätten, weil die können ja einfach im Zweifelsfall in heterosexuellen Beziehungen leben und damit eigentlich Bisexuellen vorwerfen, ja, sich für queeres Leben entschieden zu haben und es gar nicht so, also eine andere Wahl gehabt zu haben, aber das eben, ja, sich so entschieden zu haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil man entscheidet sich nicht für die sexuelle Orientierung. Und selbst wenn, wäre das so schlimm? Ich will nicht, dass eine Gesellschaft mich nur akzeptiert, weil ich nicht anders kann. So, weil ich habe keine andere Wahl, als queer zu leben. Deswegen, okay, ja, wir tolerieren dich. Eigentlich ist doch der Wunsch, dass man akzeptiert wird, unabhängig davon, ob man sich jetzt auch Heteronormen anpassen könnte.
Und das sollten andere queere Leute ja eigentlich besser verstehen als heterosexuelle.
Genau, das dann, okay, dann lebt man halt in einer heteronormativen Beziehung, ist man deswegen da glücklich? Also Leute, die ungeoutet sind, die jetzt zum Beispiel homosexuell sind oder trans, sind ja jetzt auch nicht glücklich, auch deswegen. Also warum ist es bei Bisexuellen anders? Außer, dass sie vielleicht tatsächlich mehrere Geschlechter begehren, aber trotzdem ist da diesen Teil von dir, den du dann verstecken sollst.
Also du meinst, wenn jetzt eine bisexuelle Person in einer Beziehung mit einer Person des anderen Geschlechts ist,
ja,
und die bisexuelle Person ist nicht geoutet, auch nicht vor dem Partner? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, was ich nur meinte, ist, ich sehe da nur so eine Doppelmoral zwischen, es wird als Problem anerkannt, dass jetzt homosexuelle Menschen in Hetero-Beziehungen leben und ungeoutet sind und sich nicht trauen und eigentlich eine Lüge leben und damit unzufrieden sind. Wenn das aber bei Bisexuellen ist, heißt es ja gut, für dich ist das ja kein Problem. Warum willst du jetzt hier so viel Raum einnehmen mit deiner Bisexualität? Du kannst doch einfach hetero leben und niemand hat ein Problem. Aber das heißt ja nicht, dass es weniger schmerzhaft ist, für die Person sich zu verstecken.
Und dann sind wir auch wieder bei Pride, oder? Also eigentlich, ja, wenn jetzt Schwule und Lesben und andere Buchstaben in LGBTQ stolz darauf sein sollen, dass sie eben nicht so sind wie die Heterosexuellen, wieso sollten die Bisexuellen es dann nicht auch sein?
Ja, genau, also proud, also ich möchte stolz sein auf mich und wie ich bin und nicht darauf, dass ich, ja, keine Ahnung, keine andere Wahl habe und deswegen akzeptiert werden soll irgendwie. Sondern eigentlich ist das ja gerade Pride zu sagen, so wie ich bin ich gut, wir sind queer und das ist auch gut so, akzeptiert das gefälligst.
Und dann finde ich auch, dass eigentlich die ganze Nicht-Monosexualität hat auch für mich so ein bisschen etwas sehr positiv Utopisches, sag ich mal.
Ah ja, okay.
Ja, weil eigentlich in der perfekten Welt sind alle gleich und alle sind nett zueinander und wir haben keine Polizeigewalt gegen Schwarze und so weiter. Es gibt ja da ganz viele. Wir haben nicht Jeff Bezos, der irgendwie sein Vermögen um 50% erhöht in der Corona-Krise, während ganz viele arme Leute nichts zu essen haben und so weiter. Und deswegen finde ich auch, dass, ja, also für mich ist Bisexualität auch so ein bisschen sowas. Wenn ich mir überlege, wie sieht dann die Zukunft irgendwann aus, und jetzt mal die positive Zukunft und nicht die Apokalypse, Weltuntergang, Klimawandel, Zukunft, dann denke ich doch, dass da auch hoffentlich mehr Leute eben dann irgendwie nicht monosexuell sind.
The future is bisexual.
Oder queer.
The future is queer.
Ja.
Also das würde ich auch ähnlich sehen wie das, was du vorher gesagt hast mit den klaren Kategorien oder stabilen Kategorien. Bisexualität kann sehr viel in Frage stellen, Monosexualität destabilisieren. Das ist nicht gut, also das ist gut, aber nicht, weil es damit irgendwie Homosexualität in Frage stellt, sondern weil es überhaupt diese binären Kategorien in Frage stellt, weil es überhaupt eigentlich sagt, lieb doch, wenn du willst. Und das wäre eine schöne Zukunft, die du da ausgemalt hast. Ja, ich fände es aber interessant, mal zu wissen, was im Kopf von Leuten vor sich geht, die zum Beispiel eigentlich wissen, wie Sexualität ist ein Thema und es gibt Bisexuelle bei der Pride und dann zum Beispiel darüber schreiben, entweder Journalistin sind oder irgendwelche Medienkanäle bedienen und dann aber Bisexualität weglassen oder Bifeindlichkeit weglassen. Was ist der Impuls? Also vielleicht an die Bisexuellen, die zuhören, fragt doch mal eure Mono-Friends, was kommen da für Gedanken, wenn die jetzt die Wahl haben, erwähne ich Bisexualität oder nicht? Und wenn die zögern, das zu erwähnen, was taucht da auf an Gedanken? Ist es so ein, ja, das ist nicht ernst genug, das Thema? Oder ist es ein, ja, aber das ist doch schon bei Lesben und Schwulen irgendwo mit drin. Also es würde mich interessieren, vielleicht kriegt er ja eine Antwort. Also weniger so judgy, von wegen, warum machst du das nicht? Sondern eher zu fragen, was passiert dann im Kopf? Wird das nicht ernst genommen? Wird das, oder geht's einfach um Vereinfachung? Weil wir wollen ja die Leserschaft nicht so sehr irritieren. Ja, falls ihr da eine Antwort kriegt, dann lasst es uns wissen.
Meinst du, das ist überhaupt immer eine bewusste Entscheidung?
Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist, unbedingt. Aber ich glaube, wenn man danach fragt, könnten die Leute das hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Und vielleicht sind einige Leute so reflektiert, dass sie dann auch auf eine Antwort kommen.
Ja.
Das wäre okay. Auf jeden Fall spannend.
Ja, das macht Sinn. Weil ich habe das Gefühl, eben wenn sowas wie das, wie hieß das, RND oder so, ich glaube halt, es gibt dann schon auch viele Artikel, die einfach, oder Leute, die Artikel schreiben, die einfach da gar nicht so wirklich, also die waren wahrscheinlich auch nicht da und die machen dann einfach Copy-Paste und haben dann irgendwas.
Ja, so Linkschleudern irgendwie, so eine
Sache. Genau, Seite. So ja. Clickbait irgendwas.
Gut, ja, die gibt's auch, aber es gibt auch LokaljournalistInnen, die da einen höheren Anspruch haben oder Leute aus der Community, die dann irgendwie Texte schreiben für die Community, für ihre, weiß ich nicht, Social-Media-Präsenz oder Beiträge in Blogs zum Beispiel. Die könnten sich das genauso fragen, warum zögere ich eigentlich bei diesem Begriff immer.
Das fände ich sehr spannend, dann die Leute von der Community.
Mhm,
das wäre wirklich, ja. Also meldet euch.
Falls ihr eine Antwort habt, so genau. Was steckt dahinter. So eine Frage an dich, weil wir haben ja schon gesagt, es war jetzt dein erster CSD. Hast du dich denn als Bisexueller insgesamt wohlgefühlt?
Ja, aber da haben wir auch in alten Folgen schon darüber geredet. Ich sage immer, das ist Berlin und ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt bestimmt auch andere Erfahrungen in Berlin. Ich glaube, für mich ist einfach, ich kam nach Berlin und habe dann erst irgendwie gecheckt, dass ich überhaupt bisexuell bin. Und es ist schon eine Stadt, wo man es, sage ich jetzt mal, bestimmt um einiges einfacher hat, wenn man queer ist, als in anderen Städten. Und für mich ist es einfach immer noch eine super positive Erfahrung bis jetzt. Ich fühle mich eigentlich immer wohl. Das einzige Mal, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, war, als ich mal auf einem Date war und da gingen wir in ein paar Bars in Schöneberg. So die bekannten Bars, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Das fand ich so ein bisschen komisch. Da kam ich mir ein bisschen schräg vor als Bisexueller, weil das war halt irgendwie so, ja, das war so das Typische, wie man sich so eine Schwulenbar vorstellt, wenn man es nur auf dem Fernsehen kennt. Das kannte ich eigentlich so gar nicht. Ich dachte, das ist wahrscheinlich nur irgendwie Popkultur übertrieben und dann war es dann tatsächlich so. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Also, weißt du, was ich meine?
Also, ich glaube, in so reine Schwulenbars werde ich nicht reingelassen, aber ich kenne queere Bars natürlich. Aber was genau meinst du, was da so typisch war oder auch ein bisschen ungewohnt für dich?
Ja, also kein Licht, das reinkommt, weil die ganzen Fenster abgeklebt sind. Irgendwie, ja, ich sage jetzt mal so, die Leute sehen dann irgendwie alle gleich aus. Also die Männer da drin sehen alle gleich aus. Das war im Sommer dann irgendwie mit Shorts und Tanktop. Und eigentlich, also für mich sahen die alle so aus, wie man sich so einen 40-jährigen Schwulen vorstellt.
Okay, okay.
Und irgendwie, das war ich eben von so queeren Bars oder so überhaupt nicht gewohnt. Aber ich fühle mich schon wohler in queeren, so explizit queeren Lokalen.
Also so gemischte, nicht jetzt unbedingt nur für schwule Männer, also alle Geschlechter werden reingelassen und es ist gemischt queer dann.
Ja.
Hm.
Ich war auch an einer schwulen Elektroparty einmal mit einem Freund. Das war auch eigentlich ziemlich cool. Aber ich finde halt teilweise so in der schwulen Szene so dieses, die übertriebene Männlichkeit, sag ich mal, finde ich ein bisschen störend. Also nicht so, dass ich mich dann total unwohl fühle, aber es ist irgendwie so.
Würdest du sagen, ist das so ein Schönheitsideal?
Es geht bestimmt auch darum, ja. Find's auch ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Also, weil wenn du ja auch jetzt, sag ich mal, so Schwule im Fernsehen und so weiter siehst, dann sind die ja oft, sag ich mal, so ein bisschen feminisiert, wenn das ein Wort ist. Und dann bist du plötzlich an einer schwulen Party, wo alle so macho-mäßig, so krasse Typen und wir sind jetzt super männlich. War einfach nicht, irgendwie nicht so, was ich erwartet habe. Und
vielleicht sind so die Drag-Shows mehr für dich oder die,
ja, Drag-Shows sind cool.
Partys.
Genau, Drag-Shows sind super. Also da freue ich mich dann auch bald mal wieder hinzugehen. Drag Kings und Drag Queens.
Ja, ich glaube, die Bars, die du meinst, da komme ich eh nicht rein. Also da weiß ich auch nicht. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, ich habe das auch von anderen Leuten gehört. Einen, den ich kenne, der meinte schon, allein mit langen Haaren findet er sich schon komisch manchmal in so schwulen Bars.
Irgendwie. Ja, viele haben auch dann kurze bis keine Haare.
Mhm.
Und ja, das ist dann halt vielleicht auch so ein Ding. Also ich... Keine Haare, es kann gut aussehen, aber keine Haare erinnert mich halt schnell mal an Skinheads. Und in der Schweiz war das halt so. Wenn du irgendwie drei Leute auf einem Haufen ohne Haare siehst, dann gehst du da mal nicht hin, weil das ist eher nicht, wo du sein willst.
Wobei, also, wenn man jetzt sehr genau sein will, müsste man natürlich sagen, so dass das Skinheads nicht per se Nazis sind. Eigentlich werden die, glaube ich, Boneheads. Von den Skinheads werden die Nazis Boneheads genannt, weil die Skinheads kurze Haare haben und die Nazis meistens keine.
Und Skinheads sind ja eigentlich Punks ursprünglich, glaube ich.
Ich glaube, die Kultur ist sogar älter als
oder,
Punk.
Oder irgendwie. Sogar noch älter.
Und kam dann mit in den Punk rein und da gab es eine große Überschneidung.
Ja. Genau, ja.
Aber
wir wollen nicht in der Geschichte.
Musikgeschichte.
Machen wir dann noch spannend. Andere Geschichte, aber nee, ich meine einfach, dass das irgendwie, glaube ich, da auch noch ein bisschen mitspielt. Einfach dieses, wahrscheinlich auch ein bisschen unterbewusst, aber einfach so ein bisschen unbehagliches Gefühl, einfach automatisch irgendwie. Aber CSD, ja, Pride war gut, habe ich mich wohl gefühlt. Cool. Das war überhaupt nicht so. Und es ist immer bunt. Und das ist natürlich auch schön.
Ja, ich habe tatsächlich auch dann beim Global Pride reingeschaut. Das wurde ja gestreamt also den ganzen Tag, glaube ich, alle 24 Stunden durch. Und habe dann immer mal wieder reingeschaut, was so läuft. Auch darauf gewartet, dass der Berliner Beitrag kommt. Es waren aber tatsächlich nur ein paar Sekunden. Der CSD-Verein hat da ein paar Schilder hochgehalten und Solidarität mit Polen gezeigt. Schöne Aktion, aber so lange warten für 90 Sekunden war ein bisschen unbefriedigend. aber bei den vielen Beiträgen aus der ganzen Welt, die es gab, gab es auch mehrere, die zum Thema Bisexualität was gemacht haben. Es gab ein Statement zum Beispiel, an das ich mich erinnere, von Bisexuellen in Großbritannien, die dann explizit gesagt haben, warum es wichtig ist, dass sie sagen, B with the T. Also wir Bisexuellen stehen zusammen mit Transmenschen und wir wollen uns da nicht spalten lassen. Und dann auch nochmal erklärt haben, warum Bifeindlichkeit ein Problem ist. Auch in der Community da einen Appell gegeben haben an alle, denkt doch mal drüber nach, hinterfragt das mal, ist das nicht in Ordnung? Und also ich habe nicht alle diese Bi-Beiträge gesehen, aber ich habe im Programm gesehen, da gab es ein paar. War auf jeden Fall cool. Und ich habe auch immer in den Kommentaren geguckt, was da passiert. Und da haben sich durchaus viele Leute gemeldet mit Hi, I'm bi oder einfach mit den Herzchen-Emojis in den Farben. Oder da gab es eigentlich ziemlich viele, die da irgendwie sich gemeldet haben. Fand ich auf jeden Fall cool. Was auf jeden Fall aber auch war, dass in den Chats ständig irgendwelche sehr komischen Christen rumgetrollt haben. Aber die meisten haben dann einfach geantwortet mit entweder Jesus was gay oder Jesus was probably bisexual. Ich meine, der hing mit so vielen Männern rum und war mit einer Sexarbeiterin, wenn man Maria Magdalena so lesen will, gut befreundet. Er hat immer sich um die Freaks und die Außenseiter gekümmert. Jesus war bisexuell. Ja, also ich glaube, dass tatsächlich mehr Trolle dann in diesem Chat waren, als jetzt, wenn du auf der Straße bist und deine Pride Parade hast und die Leute sich dann nicht unbedingt zu einer Pride gehen, um mit dir zu diskutieren.
Wo lief denn das? Auf YouTube?
Ja. Also ich glaube, das wurde sicherlich auch noch woanders gestreamt, aber YouTube war.
Gibt's bestimmt auch jetzt noch als Aufnahme, nehme ich an.
Ja, kann man sicherlich gucken. Ja, ist natürlich die Frage. Ich kann mal nachschauen, also wenn ich sehe, dass man das jetzt sozusagen im Archiv gucken kann, füge ich den Link hinzu. Kann aber natürlich sein, dass wegen Urheberrecht oder so, dass dann wieder runtergenommen wird von YouTube, weil nicht alles die ganze Zeit da laufen darf oder so. Das müsste man in Erfahrung bringen. Genau, aber auf jeden Fall gab es beim Global Pride auch Bi-Repräsentation. Fand ich schön. Auch wenn, glaube ich, vergleichsweise nicht so viele Leute eingeschaltet haben. Also ich habe immer geguckt, wie viele ungefähr gerade gucken. Es waren meistens so 5.000 bis 6.000 rum. Ist sicherlich nicht so viel wie jetzt so eine riesige CSD-Demo. Aber trotzdem, es hat Leute erreicht und das war gut. Und ich glaube, das fand ich auch gut am Global Pride, dass es die Möglichkeit gibt, Leuten von überall, also Communities von überall, eine Stimme zu geben, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas auszudrücken, während wenn dann halt so eine Pride-Parade ist, du kriegst nicht wirklich so viel mit von den weltweiten Organisationen, die es so gibt. Viele Sachen sind auch sehr abstrakt. Also ja, man weiß irgendwie, in Russland ist es nicht gerade einfach, queer zu sein. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du einfach Leute hast, die in die Kamera sprechen, die erklären, was sie machen, warum die Arbeit, die sie machen, wichtig ist, was sie sich eigentlich wünschen für Unterstützung. Es macht es weniger abstrakt. Es ist nicht nur so eine Schlagzeile, sondern es sind Leute aus der Community. Ja, zum Abschluss wollen wir uns ein bisschen mit der bisexuellen Pride-Geschichte dazu vielleicht noch was sagen.
Mit der Pride-Geschichte einfach.
Ja, die ist eigentlich einfach schon
bisexuell.
Ja, ich glaube, du hattest den Text jetzt eben auch gelesen. Also es war nämlich so, ich habe drüber nachgedacht, was gibt's für bisexuelle Personen, die für die Pride-Geschichte wichtig sind. Und als erstes ist mir Brenda Howard eingefallen, unter anderem, weil letztes Jahr beim 50-jährigen Jubiläum auch Bi Berlin ein großes Banner hatte mit ihr und mit dem Satz, wenn du das nächste Mal dich fragst, warum überhaupt Pride-Saison im Juni ist, dann denk daran, es war eine bisexuelle Frau, die das mit angestoßen hat. Sie hatte so die ersten Jubiläen nach dem Riot gemacht und daraus so eine Tradition kreiert.
Genau, also sie hat das ein Monat, glaube ich, habe ich gelesen.
Stimmt, ein Monat danach.
Und
ja,
dann auch ein Jahr später. Und das war ja ein Riesending, 1970. Also ich glaube, ich habe gelesen, das war 20 Blocks lang. Und Blocks, ja, ist vielleicht in Deutschland ein bisschen schwierig zu verstehen, was genau Blocks sind. Aber also Straßenblocks in New York, also die sind halt auch nicht genormt. Aber 20 ist schon... ist schon jede Menge.
Und dann, genau, einmal, also einen Monat später hat sie das gemacht und dann hat sie das nochmal ein Jahr später organisiert.
Genau.
Und dann ist dann diese Tradition und auch mit entstanden.
Das mit waren dann die Pride Marches. Weil das hieß ja nicht, genau, es hieß ja nicht Pride nach Stonewall. Also
ja,
das,
sondern
genau.
Pride March.
Ja,
ja, und sie war auch Feministin und in der Friedensbewegung aktiv und war sich immer sehr sicher, dass sie bisexuell ist, hat nie daraus ein Geheimnis gemacht, hat auch immer ja angestoßen, eigentlich Bisexualität mit aufzunehmen, mit zu erwähnen, eigentlich sich für bisexuelle Sichtbarkeit eingesetzt, aber auch für LGBTI im Allgemeinen. Und einfach, ich finde es ein bisschen traurig, wenn ich das weiß und mir denke, ja, aber warum sind wir dann heute nicht weiter? Also, weil eigentlich, sie war mit am Anfang mit dabei, ist dann 2005, glaube ich, gestorben. So the mother of Pride wird sie manchmal genannt. Und trotzdem sind wir jetzt erst hier, wo wir sind, mit der bisexuellen Sichtbarkeit. Hat mich nachdenklich gemacht. Weil wenn sie es nicht geschafft hat, so bisexuelle Sichtbarkeit zu schaffen, wer soll es dann schaffen?
Ja, es ist halt auch die Frage, ob da irgendwas in der Zwischenzeit, also es ist eine 50-jährige Geschichte, vielleicht war das ja besser vor 50 Jahren. Vielleicht, oder haben ja auch schon irgendwie drüber uns Gedanken gemacht. Vielleicht war da halt einfach das alles noch nicht so aufgeteilt oder
festgefahren,
genau. Was wir auch irgendwann mal, glaube ich, erwähnt haben, war, dass lesbisch war einfach auch mal ein Begriff dafür, dass man halt als Frau mit Frauen schläft oder Beziehungen hat oder und so weiter. Aber das schließt ja da dazumals auch nicht aus, dass man eigentlich auch mit Männern Beziehungen oder Sex hat.
Ja, beziehungsweise so dieses Political Lesbianism war ja auch ganz viel so, okay, ich bin politisch lesbisch und ich stehe auf Frauen und ich führe Beziehungen mit Frauen. Vielleicht bin ich bisexuell, aber aus feministischen Gründen ist es eher nicht so wichtig für mich. Was eigentlich dann auch sagt, okay, Bisexuelle waren auch in der lesbischen Bewegung immer mit dabei.
Ja, es wäre spannend, da mal irgendwie nachzuforschen, was hat sich denn da irgendwie geändert. Weil klar waren Bisexuelle von Anfang an, also von Anfang an, natürlich ist Stonewall jetzt nicht der Anfang, das muss man auch noch sagen. Ja. Also nicht der Anfang der wie sagt man dem?
Gay Liberation.
Gay Liberation, genau, aber natürlich auch nicht der Anfang von, also der Anfang von Pride, sag ich mal, war es dann. Aber natürlich, da könnte man auch mal noch eine Folge und eine Geschichtslektion machen. Natürlich gab es Homosexualität, Bisexualität und so weiter schon vor tausenden von Jahren. Aber von Anfang an bei Pride dabei und irgendwie jetzt, ja, irgendwie muss was passiert sein in der Zwischenzeit.
Ja. Ich wollte dazu noch was ich vorhin gescreenshottet habe, entweder vorlesen oder kurz paraphrasieren, weil ich glaube, das hat mich dann letzten Endes so ein bisschen traurig gestimmt. Also es gibt den Brenda Howard Award und der zeichnet Menschen, also einzelne Personen oder Organisationen aus, die etwas Entscheidendes für die Community getan haben, um ja bisexuelle Sichtbarkeit voranzubringen oder die bisexuelle Community zu unterstützen. Und hier steht, at the time of its creation, it became the first award given by a major US LGBTQ+ organization that was named after an out bisexual person. Ja.
Und das war wann?
Also ich, Moment, der Text
ist von... Das wäre ja interessant. Ich glaube, sie ist in den 80ern, 90ern? Irgend sowas.
Ja, ja, also 2019, der Text ist vom letzten Jahr und hier steht, das Jahr, in dem Howard gestorben ist, nämlich 2005 oder 2006, genau da wurde dieser Preis vergeben.
Also
relativ jetzt, spät.
Okay, dann nicht 80er oder 90er.
Nee, genau.
Das war 2005.
Ja.
Also an dem Datum am 28. Juni.
Ja, stimmt, sie ist auch an dem Pride-Wochenende dann gestorben.
Und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, da kommen wir wieder zurück zu Bisexuelle waren von Anfang an dabei.
Ja, genau.
War Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera oder Rivera? Rivera?
Ich sage immer Rivera, aber okay. Ich weiß nicht genau.
Und Sylvia Rivera waren auch bisexuell. Das wusste ich nämlich auch nicht, weil natürlich Marsha P. Johnson, also beide Namen habe ich schon gehört, wer jetzt Sylvia Rivera genau war, weiß ich nicht so genau. Aber Marsha P. Johnson ist ja super bekannt. Da gibt's ja die Geschichte, dass sie das erste Glas in den Riots bei Stonewall geworfen hat, was glaube ich mittlerweile auch so ziemlich als Mythos gilt.
Aber ich glaube, es ist auch egal, ob es wahr ist oder nicht.
Rolle.
Es
genau,
ist, sie es war dabei.
Sich, es,
sie,
hat ja. Sich, ja, es hat sich sehr lange gehalten und also Marsha P. Johnson war eine schwarze transgender bisexuelle
Sexarbeiterin,
genau. Also ja.
Ja, ich glaube, bei dem Thema bisexuell, da bin ich mir, ich war mir erstmal nicht sicher, weil in manchen Texten wird halt immer zitiert, dass sie selber eben von sich gesagt hat, sie ist Drag Queen oder eben gay. Ich glaube aber, dass diese Begriffe nicht in so einer klaren Abgrenzung benutzt wurden wie heutzutage. Also wenn man heute eher sagt, nein, Drag Queen ist eben nicht das gleiche wie eine Transfrau und das diese Trennung ganz schnell macht, war das, glaube ich, bei ihr nicht so stark. Sie war, glaube ich, irgendwo beides und hat das jetzt nicht so krass voneinander getrennt. Und genauso kann es auch mit diesem einem Gay und mit dem Bisexuellen sein.
Irgendein Zitat habe ich da mal auf Instagram gestellt, nicht auf meins, sondern auf das Kollektive unserer Klasse von Marsha P. Johnson wegen hat dem ganzen Black Lives Matters Ding auch mit Black Trans Life Matters und alles, weil das fand ich da halt, hat irgendwie auch da dazu gepasst. Also das ist ja nicht nur, dass es dann eben bisexuelle, transgender Leute, schwarz, es wird halt alles ignoriert, also
ja.
Also die queere Geschichte wird wie die ganze Geschichte irgendwie von weißen Männern gemacht.
So, ja, Whitewashing eigentlich.
Genau, also hat man da, ja, das fand ich dann irgendwie auch interessant. Also ja, in einer schlechten Art interessant, aber...
Also beim CSD jetzt am Samstag gab es auch viele Leute mit Black Lives Matters Schildern zum Beispiel, oder ich habe auch ein paar Mal ein Porträt gesehen von Marsha P. Johnson in Erinnerung an sie, um etwas dem entgegenzusetzen, diesem Whitewashing. Ja.
Genau, also ich habe das Zitat jetzt nicht mehr gefunden. Mm. Aber irgendwas hieß es da im Stile von, ja, wenn ich, if not a gay transvestite would stand up and say, I'm gay and I'm transvestite, then gay liberation would have never happened. Mm-hmm. Oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, ich kenne das Zitat. Aber ich hätte es jetzt auch nicht so perfekt wiedergeben können. Ja. Ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob ich dazu einen richtig guten Artikel finde zum Thema Bisexualität, Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera und warum das auch da so oft unsichtbar bleibt. Auch wenn viele Texte ja eigentlich gerade versuchen, eben sichtbar zu machen, sie ist eine schwarze Transfrau und Sexarbeiterin und war HIV-positiv. Und es ist wichtig, dass wir das wissen und anerkennen und um unsere Geschichte zu kennen. Und dann fällt aber die Bisexualität wieder runter bei einem Text, wo es darum geht, dass die Dinge nicht nach hinten runterfallen sollten. Wenn ich dazu eine gute Analyse sehe, werde ich ihn natürlich verlinken.
Noch zur Geschichte, das hat dann aber nichts mit Bisexualität eigentlich zu tun. Also du hast mir noch dieses eine Video geschickt über die Geschichte, also über die Stonewall Riots. Das fand ich super. Das kannst du vielleicht auch verlinken. Mit dem Typ mit der Glatze und der Brille, keine Ahnung.
Mit dem YouTuber, ja.
Genau, weil irgendwie, wenn man so die Pride kennt, vielleicht auch nur wie ich von Bildern zuerst mal, ne, dann stellt man sich das ja immer irgendwie so doch, glaube ich, so sehr, so eine romantisierte Vorstellung, wie das alles angefangen hat. Und ich finde, das Video da zeigt so ziemlich gut, wie, ich sag das mal jetzt so, wie scheiße das Lokal eigentlich war und wie schlecht es queeren Leuten damals in New York ging. Und ich finde das, ja, ich fand das wirklich sehr, sehr gut, da nochmal alles, dass da nochmal alles aufgerollt war, also auch mit, dass jetzt Männer nicht mit Männern tanzen durften und dass es sogar dieses Gesetz gab, irgendwie das gender-conforming clothing, also gender-konforme Kleidung getragen werden muss. Und wenn dann mehr als drei Dinge falsch sind, dann kann man verhaftet werden. Und dass es halt wirklich da Ende der 60er noch sehr, sehr viele Gesetze gab. Mhm. Also auch, dass man keinen Alkohol nicht heterosexuelle Leute verkaufen darf beispielsweise. Und dass dann eben, dass das Stonewall eigentlich so eine wirklich super heruntergekommene Drecksbude war, wo auch nichts funktionierte, also weder fließend Wasser noch die Toiletten noch sonst irgendwas, dass das der Mafia gehörte und dass da auch irgendwie, also er hat es ziemlich gut gesagt, er hat so in etwa gesagt, also eigentlich war das das schlimmste Lokal, was man sich vorstellen kann. Und das Einzige, was es da halt gab, war, dass es so ein sicherer Ort war. Und dass der Typ, Fat Tony, wie bei den Simpsons, fand ich auch cool. Also der Mafiosi, der das irgendwie da gemacht hat, der hat das auch nur gemacht, weil er dachte, ich kann jetzt Geld mit den Queers machen. Dass die Leute eben wirklich sich sehr, sehr viel Scheiße angetan haben. Einfach nur, weil sie wussten, der Typ besticht die Polizei und die kommen jetzt hier nicht rein und wir können jetzt hier einfach so sein, wie wir wollen. Und ja, das war mir wirklich nicht so bewusst. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Video.
Ja, und auch mit den Spiegeln, die sie da hatten, ne? Um immer so schnell erkennen zu können, ob vielleicht jetzt doch eine Polizei reinkommt.
Genau.
Und das ist eigentlich das Einzige, was vielleicht die Bar, abgesehen vom Safer Space, attraktiv gemacht hat, ist, dass es eben eine Tanzfläche gab.
Ach ja, genau, die Tanzfläche, ja. Sie hat gesagt, es gab was, drei Schwulenbars oder so. Und das war die einzige mit einer Tanzfläche.
Ja, kann ich auf jeden Fall verlinken.
Jo, hast du noch was du sagen möchtest?
Also jetzt, was die Berliner Prides betrifft, sei es der große oder alternative CSD, wie auch immer, gibt es auf jeden Fall Leute, die was für B-Visibility machen. Sei es jetzt der B-Berlin-Verein oder einzelne Leute, die sich da Mühe geben. Das bringt aber alles wenig, wenn die Community das nicht irgendwie unterstützt, sichtbar macht. Dazu gehören eben auch queere Medien, Leute, Kulturschaffenden, Schreibende, BloggerInnen, dass die Bisexualität ernst nehmen, sie als Teil der LGBT-Geschichte, Pride-Geschichte wahrnehmen, tatsächlich vom Anfang an. Das würde ich mir wünschen. Wenn da Leute mehr hinterfragen, warum bis jetzt sie das vielleicht nicht so ernst nehmen und da was Positives bei rauskommt.
Ja, also das Thema der Sendung war Pride. Also ich denke jetzt, ich möchte einfach die Hörer darauf aufmerksam machen nochmal. Also egal, ob ihr jetzt geoutet bisexuell seid oder ob ihr euch Gedanken dazu macht, ob ihr das vielleicht seid oder was auch immer. Seid einfach stolz auf wer ihr seid und seid so wie, ja, seid wer ihr seid. Und ich hoffe, dass dann viele, viele von den Hörern am nächsten Pride, wo es dann vielleicht wieder ein bisschen weniger politisch wird und ein bisschen mehr Party, dann da auftauchen und die bisexuellen Flagge schwingen. Das wäre schön.
Ihr seid gut so wie ihr seid, seid stolz darauf, wie ihr seid. Ihr seid wie genug, ihr seid queer genug. Ihr müsst niemandem was beweisen. Be proud und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.